was sich so durchzieht in dieser Kriminalisierungswelle oder in dieser Kriminalisierungswelle gegen Migrantinnen oder Menschen auf der Flucht, ist halt die Stigmatisierung der Flucht, ja, zum einen. Und wir haben zum Beispiel im Kontrast dazu ja bei den Juventa-Verfahren ganz klar gesehen, dass sich relativ schnell so gemeinschaftssolidarische Communities bilden, die Leute sich einfacher damit identifizieren können, mit vielleicht auch dem Heroismus der Seenotrettung oder so, und das bei den Betroffenen selber halt eben ganz, ganz selten der Fall ist und wir deswegen natürlich auch gemeinschaftlich irgendwie mobilisieren für die Anhörung in Malta zum Hiblu-Fall, für die Anhörung in Straßburg vom ECTHR und so weiter. Genau, also einmal konkret zu Malta vielleicht. Am 30. hatten wir eine Anhörung gegen die drei Betroffenen, die 2019 auf einem Gummiboot waren, was genau Wasser gezogen hat oder quasi kurz vorm Sinken war und gerettet wurden von diesem Boot von einem Tanker. Diese Rettung wurde initiiert auf Anweisung von einem europäischen Militärflugzeug. Und nachdem die Menschen an Bord dieses Tankers waren, ist der Tanker zurück Richtung Libyen gefahren. Und die drei jungen Männer, die Abdallah, Amara und Kader, die Teil dieses Hiblu-Prozesses sind, haben es geschafft, an Bord zu übersetzen zwischen der Crew und den Betroffenen oder den Überlebenden. Und somit ist der Tanker irgendwie letztendlich dann kurz vor der libyschen Küste abgedreht und Richtung Europa gefahren, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass 100 Menschen sicher an einem sicheren Hafen angekommen sind, aber eben auch die Konsequenz mit sich zog, dass diese drei Menschen, die mediiert und übersetzt haben, inhaftiert wurden und mit relativ großen Beschuldigungen konfrontiert wurden. Ne? Also wir schauen ja auf den Fall von 9 Anklagepunkten, wo 4-mal lebenslang irgendwie gegebenenfalls aussteht. Und das sind Terrorismusvorwürfe, Entführungsvorwürfe und so weiter und so fort. Und also Teil dieses großen Komplexes ist es natürlich irgendwie auch so, diese Fälle zusammenzuziehen und zu zeigen, was diese übergeordnete Diskriminierungsform ja eigentlich, also Kriminalisierung ist eine Form der Diskriminierung, der strategischen Diskriminierung von MigrantInnen, was das so mit sich zieht, in welcher Vielfältigkeit das stattfindet, wie wir in Griechenland vor allem wegen Schlepperei oder wegen Schmuggels Menschen irgendwie in Gefangenschaft sehen, in Italien aus ganz verschiedenen Kontexten, so in Malta ist es eben zum Beispiel Terrorismus, aber das, was da drunter liegt, oder das, was das alles eint, ist halt das menschenrechtlich Beschneiden, ne, der Menschen, also das sind alles ja Menschen im Grunde, die ihr Recht Asyl zu beantragen, erstmal wahrnehmen wollen und keine legitimen oder legitimierten Wege dazu haben und deswegen lebensgefährliche Wege auf sich nehmen und dann am Ende des Tages ja entweder aktiv mit Gewaltverbrechen durch Griechenland zum Beispiel gepusht back werden oder in einem versuchten Pushback, wie in dem Fall der El Hiblu, durch eine andere Instanz, also nicht durch den Staat selber, so in einem ähnlichen Szenario landen. Und genau, deswegen liegen diese Fälle, auch wenn sie so inhaltlich sehr, sehr weit voneinander fern sind, auf den ersten Blick, doch relativ nah beieinander, weil diese Mobilisierung dazu, das Bewusstsein darüber, wie vielfältig diese Diskriminierung ist und dass wir uns dagegen wehren müssen und dass wir uns da auch kollektiv gegen wehren müssen, das ist das, was wir versuchen zu machen. Warum wir Leute nach Straßburg schicken und warum wir Leute nach Malta schicken.
Da hast du jetzt schon total viel angesprochen. Die El Hiblu 3 waren ja zum Zeit ihrer Festnahme noch Minderjährige auch. Was kam da jetzt am 30. raus, beziehungsweise was ist da der Ausblick in dem Verfahren?
Also bei den El Hiblu 3 ist es so, dass wir, wie gesagt, diese 9 Vorwürfe haben und jetzt fast 5 Jahre lang die Beweisaufnahme, Zusammentragung gedauert hat. Das heißt, in Malta ist eigentlich ganz lustig. Ja, es gibt eine verpflichtende einmonatige Anhörung. Das heißt, wir haben eigentlich für 12-mal im Jahr eine Anhörung gescheduled. Und da kann man sich dann vorstellen, wie sich das summiert und klar fallen welche aus. Und es gibt mehrere, aber wir hatten auf jeden Fall ganz, ganz viele Anhörungen, die sich mit der Beweisaufnahme beschäftigt haben. Und im November 2023 wurde dann tatsächlich eine Anklage erhoben, die auch alle 9 Punkte, die initial mal benannt wurden, wirklich spielen. Also es sind wirklich harte Terrorismusvorwürfe gegenüber diesen drei jungen Männern, die mittlerweile alle volljährig sind. Und seitdem ist das, was damals als in einem vorgerichtlichen oder in einer übergeordneten Instanz irgendwie verhandelt wurde, ist jetzt natürlich zum Strafgericht gekommen, was in Malta in der Konsequenz wahrscheinlich bedeuten wird, dass dieser Fall vor einer Jury landen wird auch im Endeffekt. Und was jetzt gerade passiert oder angefangen hat, im März und sich im Mai fortgesetzt hat, ist einmal, dass es gibt die Anklage, die eingereicht wurde vom Ankläger im November, und dann gibt es dazu natürlich ein Appeal bzw. einen Einspruch der Verteidigung zu bestimmten Parametern, ne? Also zum Beispiel zu der Zuständigkeit Maltas in außerterritorialen Bereichen. Und das ist was, was jetzt explizit am 4. verhandelt wurde. Oder nicht verhandelt wurde, aber besprochen wurde. Also was ist die Narration der Verteidigung, wenn es um Maltas Recht geht, Menschen, die sich vor der libyschen Küste gegen Pushback gewehrt haben, zu prozessieren überhaupt? Und was ist die Limitierung und so? Und dazu gab es Anfang März zwei Sessions im Grunde, in denen sowohl Verteidigung als auch Ankläger in ihre Positionen verlesen haben, und am 30. Mai sollte eine Entscheidung dazu getroffen werden, wurde auch getroffen, und die war nicht zu unseren Gunsten. Also die Entscheidung der Richterin war relativ klar, dass sie hat sich nur auf den terroristischen Vorwurf bezogen, wenn es um Terrorismus geht, dann ist das kein Phänomen, was ganz kurz bei einem Menschen auftritt und deswegen geografisch und territorial nicht limitierbar ist. Und genau. Also im Grunde war das eine Chance für uns, diese Verhandlung am 30., eine Chance darauf, auch eine positive Haltung des Landes bzw. des Rechtsinstruments zu sehen, was die territoriale Begrenzung auch von so einem Nationalstaaten betrifft. Und aber die Richterin hat im Grunde gesagt, wenn es um Terrorismus geht, dann muss das auch prozessierbar sein, weil das ja dann eine fortschreitende Kriminalität quasi ist. Das heißt für uns sehr, sehr schade, aber wir gehen gerade da in Berufung, und die Berufung von den Anwälten von der Verteidigung wurde eingereicht, und jetzt warten wir darauf, dass das begutachtet wird von einem unabhängigen Richter in Stab, um dann zu gucken, wie es weitergeht. Und natürlich haben wir immer noch die Hoffnung, dass dieses unabhängige Gremium von drei Richtern, die sich das jetzt anschauen, dass die der Kernrichterin im Strafgericht nicht zustimmen und dass der Fall genau gedroppt wird, aber ja, die Chancen sind wahrscheinlich relativ gering.
So. Das klingt alles total hanebüchen auch und sehr kräftezehrend mit diesen vielen Terminen, und die drei, sind die nach wie vor inhaftiert, oder?
Nee, die drei, wir haben das geschafft, im November 2019 schon die drei auf Kaution rauszukriegen. Man muss dazu sagen, die wurden sofort inhaftiert und wurden auch als 15-, 16- und 19-Jährige in einen Hochsicherheitstrakt am Anfang gesteckt. Wurden die zwei Minderjährigen auch in ein adäquates Gefängnis gebracht. Aber nee, wir haben das geschafft, die im November 2019 rauszukriegen unter relativ strengen Bewährungsauflagen. Also Malta ist ja ein sehr, sehr kleines Land, wo überall Wasser ist, also kleine Insel, bei der überall Wasser ist. Und die Jungs mussten sich bis vor einem halben Jahr zumindest wirklich jeden Tag zwischen 8 und 8 bei der Polizei melden, also jeden Tag, und dürfen nicht in Wassernähe, Flughafennähe, Hafennähe, also das muss man sich vorstellen, dass man auf so einer Insel wohnt, auf der wirklich viel die Sonne scheint, auf der es viel warm ist, und darf nicht ans Meer gehen. Also genau, die sind frei und arbeiten, und der Älteste hat auch ein Kind bekommen vor 3 Jahren und lebt mit seiner Frau, und die versuchen zu leben, ne, und sich eine Existenz aufzubauen oder so co-existieren, während ihr Leben ja quasi irgendwie so in so einem Stillstandmomentum verweilt, weil natürlich so diese Rechtsbeschneidung auch viel weitergeht, ne? Menschen, die Asylanträge stellen, können auch keinen Führerschein machen und so weiter und so fort. Also die Form der Limitierung ist ja sehr, sehr vielschichtig. Aber genau, sind auf jeden Fall nicht im Gefängnis und arbeiten und verdienen Geld und haben ein bisschen Sozialleben, auch wenn das Bewusstsein dafür, wie das der einzige Eindruck vom europäischen Kontinent halt absolute Rassifizierung und Diskriminierung ist, vorherrscht so. Aber genau, also sind auf jeden Fall immerhin nicht im Gefängnis die ganze Zeit.
Habt ihr auch Zahlen, also das sind ja jetzt drei von vielen, vielen, vielen Menschen, die quasi für ihr Recht auf Schutz quasi angeklagt sind, um es mal überspitzt darzustellen. Ja. Habt ihr da Zahlen irgendwie?
Quantitativ? Nee, nicht wirklich. Ja. Also wir haben vor 2 Jahren das Captain Support Netzwerk gegründet, was sich explizit damit beschäftigt, oder was einen Fokus auf die rechtliche Unterstützung und die Aufklärungsarbeit rund um die Kriminalisierung von Migrierenden oder Migrierten beschäftigt und versuchen in dem Zuge mit vielen Netzwerken und Kollektiven eine Form der Aufarbeitung auch zu machen. Aber wir sehen zum Beispiel in Griechenland ganz klar, dass das ein Prozess ist oder eine Art und Weise, Mensch, auch in Italien, das beides Italien und Griechenland, das ist phänomenal. Es ist nicht zählbar, wie viele Menschen in Haft sind durch irgendwelche illegitimen Schnellprozesse, einfach inhaftiert werden, irgendwie was unterschreiben, was sie nicht lesen können, in einer Sprache, die sie nicht können, mit so Richtungsweisungen durch Vorgesetzte oder durch Beamte und dann unterschreiben, dass sie schuldig sind und einfach im Gefängnis sind. Ganz häufig kriegen wir erst mit, dass Menschen betroffen sind von einer Kriminalisierung der Flucht, wenn sie dann wirklich, wenn es eine Anhörung gibt. Das heißt, so, es ist viel Aufarbeit der letzten Jahre, die gerade so gemacht wird, auch wenn das Netzwerk total stark und groß ist und wir viele AnwältInnen haben, die auch ne, viel Feedback dazu geben, wo Fälle kommen und sowas. Es ist wirklich schwer, da Erhebungen zu treffen. Also sind aber Tausende. Also ne, es ist keine kleine Nummer.
Ja, und in Griechenland gibt es ja dieses, mit diesen Schlepperei-Vorwürfen, dass dann quasi einmal lebenslänglich pro Mensch, der da quasi mitgeschleppt wurde angeblich. Also das sind ja so extrem unvorstellbare Strafen, die da vollzogen werden und im Raum stehen.
Genau, in Griechenland ist es, glaube ich, so, dass pro beförderter Person 10 Jahre und pro Todesfall, glaube ich, 30 Jahre, was dann bei einem Boot von 50 Menschen halt einfach ne, so Strafen von 150, 200, 300 Jahren schnell einfach bedeutet. Ja. Also über die Captain Support Netzwerkstruktur versuchen wir auch die ganzen kleinteiligeren Kampagnen wie die El Hiblo-Kampagne, wie die Free Humayun-Kampagne, wie die Pilot-9-Kampagne mit zu betreuen und mit zu verorten, um irgendwie eben das strategische Netz dahinter auch so ein bisschen betrachten zu können und Leute fragen immer, wie sie unterstützen und supporten können. Und natürlich ist das klasse, wenn Inhalte geteilt werden und auch wenn finanzielle Möglichkeiten bestehen, natürlich auch diesen Netzwerken zu helfen, weil das, wo es uns am meisten mangelt, ist wirklich Geld für die Rechtsverteidigung in den Strafprozessen. Und genau, das ist immer sehr, sehr hilfreich. Und ansonsten vielen, vielen Dank von meiner Seite dafür, dass ihr euch damit beschäftigt und euch das interessiert. So, das Wissen weiß ich zu schätzen auf jeden Fall.